Lebenshilfe. Eine Sendereihe von Radio Maria Österreich. Grüß Gott zur Sendung Lebenshilfe. Mein Name ist Irene Heher und ich wünsche allen Zuhörern von Radio Maria Österreich und Radio Maria Südtirol einen schönen Montagvormittag. Wir starten heute eine neue Schwerpunktwoche rund um das Thema Beziehungen. Genauer gesagt wollen wir Ihnen in der Lebenshilfe am Vormittag diese Woche Anregungen geben, damit Beziehung gelingt. Den Beginn macht heute Dr. Reinhard Pichler. Er ist Theologe und Psychotherapeut und wird über Schlüssel-Schloss-Beziehungen sprechen. Schlüssel-Schloss-Beziehungen, das klingt für mich nach Beziehungen, die besonders gut gelingen und sich sogar ergänzen. Was sich alles hinter diesem Begriff versteckt, werden wir nun gleich erfahren. Einen schönen Montagvormittag, Reinhard.
Ja, schönen guten Morgen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Irene. Ich freue mich, dass wir wieder gemeinsam eine Stunde verbringen und eines unserer wichtigsten Lebensthemen für jeden, egal ob er verheiratet ist oder nicht verheiratet, ob er Single ist, ob er bewusst ehelos lebt oder einfach so in der Welt lebt, ohne dass er sich für einen einzelnen Menschen entschieden hat in Form einer Partnerschaft. Jeder von ihnen hat Beziehungen, jeder von ihnen lebt Beziehungen. Keiner kann ohne Beziehung leben. Und auch wenn wir uns vielleicht schwer tun mit Beziehungen, weil wir schlechte Erfahrungen gemacht haben, schon von unserer Kindheit her, trotzdem ist es unsere Lebensaufgabe, in und mit Beziehungen zu leben. Und das ist schön und gleichzeitig schwer. Weil der andere, sagt ja schon der Name, ist immer anders als wir selber. Und weil der andere eben so anders ist, ist es für uns oft schwierig, sich auf den anderen einzustellen und dann den anderen zu verstehen. Und so ist eben die Beziehungsarbeit, es ist wirklich auch eine Arbeit, die anstrengend sein kann, die herausfordernd sein kann, so ist die Beziehungsarbeit eine ganz wichtige Arbeit für uns. Und schon von Kleinkind auf ist Beziehungsarbeit wichtig. Ja? Wenn jetzt zum Beispiel meine kleine Tochter jetzt am Vormittag sehr, sehr fordernd und lästig ist, weil sie einfach fad ist und weil sie viele Dinge tun will und keiner für sie Zeit hat, dann ist es eine wichtige Beziehungsarbeit, sich so mit ihr zu beschäftigen, dass sie innerlich zufrieden und ruhig ist, aber auch, dass der andere oder die anderen nicht deshalb unruhig und unfriedlich werden. Also dieser Kantsche Imperativ, dass die Freiheit dort endet, wo die Freiheit des anderen beginnt, die eigene Freiheit endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt, ist, denke ich, auch in jeder Beziehungsarbeit wichtig. Und was heißt es jetzt, wenn wir uns gut verstehen in Beziehungen. Wenn wir glücklich sind, dass wir eine so gute Beziehung, zu unserem Freund oder zu unserer Freundin haben als Jugendliche. Ja? Als Jugendliche ist es so wichtig, gute gleichgeschlechtliche Beziehungen zu haben. Das stärkt total. Das sind selbstwertstärkende Erfahrungen, wenn ein Mädchen zwischen 10 und 17 oder 18 weiß, sie hat eine gute Freundin, mit der sie durch dick und dünn gehen kann, mit der sie alle Probleme besprechen kann, die auf derselben Wellenlänge ist, dann ist das eine wunderbare Vorbereitung für eine Ehe. Genauso bei einem mit einem Bursch mit einem Freund, wenn der mit dem gemeinsam Fußball spielen kann und gemeinsam Abenteuer erleben kann und gemeinsam einfach Dinge auch mutprobeweise ausprobieren kann, aber auch gemeinsam beten kann, dann ist es auch eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung und Basis, um Vertrauen zu schaffen, um tapfer zu sein, um stark zu sein, um mutig zu sein, um Verantwortung zu übernehmen, um auf den anderen aufzupassen. Also auch eine ganz wichtige Voraussetzung, um Beziehung zu leben und auch dann Partnerbeziehung zu leben. Und verschiedene Erfahrungen in unserer Kindheit und Jugend sind notwendig, dass es uns gelingt, später im Erwachsenenalter dann eben beziehungsfähig zu werden. Und zwar sowohl beziehungsfähig in einer Partnerschaft, dass ich mich auf einen anderen Menschen, auf einen andersgeschlechtlichen Menschen eben einlassen kann, auch die Bedürfnisse von diesem andersgeschlechtlichen Menschen wahrnehmen kann und auch erfüllen kann und eben auch die Ergänzung erfahren und erleben kann. Und wenn ich in einen Orden eintritt und in einer Gemeinschaft eben lebe, dann ist es wichtig, in einer gleichgeschlechtlichen Gemeinschaft auch wie unter Brüdern oder wie eben unter Schwestern, also jetzt von der Herkunftsfamilie, wie unter Geschwistern, meinen Platz zu finden und mit den anderen so in Beziehung zu sein, dass ich meins leben kann, aber auch, dass ich aber auch die anderen ihres leben lasse. Das sind jetzt alles Vorbemerkungen für die Schlüssel-Schloss-Beziehung und die Irene hat schon zuerst gesagt, das ist eine Beziehung, die besonders gut geht. Stimmt leider nicht, nämlich eine Schlüssel-Schloss-Beziehung ist eine Beziehung, die eher einrastet und wo es dann eher Gefahren gibt, weil es eben man in eine Falle tappt. Es ist wie ein Schloss, das zwar sperrt, aber dann nachher gibt es mehr Probleme als vorher. Es sind immer wieder die gleichen Schwachstellen, die einem passieren und wo man eigentlich nicht aus kann. Aber dazu werde ich noch mehr sagen. Wer einen Schlüssel hat, der jedes Schloss sperrt, der hat den Zentralschlüssel. Ja? Wer aber ein Schloss hat, in das jeder Schlüssel passt, der hat einfach nur ein billiges und schlechtes Schloss, das er austauschen sollte. Also bei Schlüssel-Schloss-Beziehungen geht es darum, gut zu achten, warum passen wir denn zusammen? Also die Vermutung von der Irene war schon richtig. Es geht darum, dass eine Beziehung gut zusammenpasst, dass man sich gut ergänzt, dass man merkt, das ist einfach wunderbar, so wie eben ein Schlüssel und ein Schloss zusammenpassen. Das ist wunderbar. Wär wunderbar. Aber nicht immer ist es wunderbar, weil man verliert dann möglicherweise seine Eigenständigkeit. Und gerade in Beziehungen kann man dann leicht seine Eigenständigkeit verlieren, wenn der andere einfach kommt und aufsperrt, wann er will. Und ich dann immer mitmachen muss, obwohl ich gar nicht mitmachen will. Also die Frage ist, wie sehr gelingt es mir, einen eigenen Selbststand zu entwickeln und noch ich zu bleiben in der Beziehung. Also am Du zum Ich zu werden und nicht am Du mich aufzulösen, nur noch für das Du da sein und mein Ich verschwindet zunehmend. Am Du zum Ich werden, so wie Martin Buber sagt, ist gut, weil dann wäre ich nämlich ein stärkeres Ich und ein festeres Ich und ein selbstbewussteres Ich durch den anderen. In der Beziehung reife ich und wachse ich und finde sogar auch mehr zu mir selbst. Aber wir kennen so viele Beziehungen und ich als Psychotherapeut habe da einfach auch sehr viel Erfahrung, wie man eben am Du auch scheitern kann und wie man am Du weniger ich wird, sondern sich immer mehr auch aufgibt oder abhängig macht oder sich verliert oder einfach leider Gottes nicht sich findet. Und das ist eben oft ein Schmerz. Ja? Das ist wirklich ein großer Schmerz, wenn man so gern mit dem anderen Gemeinschaft hätte und Beziehung hätte und das Gegenteil ist der Fall. Anstatt dass man sich findet, verliert man sich mehr und mehr. Und anstatt dass man sich ergänzt, rastet man gegenseitig ein, betritt, schon bis zu einem Hohlweg ausgetretene, verletzende Beziehungspfade, die immer verletzlicher sind und die immer mehr kaputt machen. Und das ist ja auch das große Hauptthema in unserer Zeit, dass es uns nicht mehr gelingt oder nicht immer gelingt, auf den anderen einzugehen, auch zu achten, was er braucht, sondern dass wir sehr stark auf uns selbst bezogen sind. Dass wir aus Angst, unser Ich zu verlieren, nur noch auf unser Ich schauen und dann eben leider uns selber nicht mehr haben, aber den anderen auch nicht. Gut, worum geht's jetzt, wenn wir uns verschiedene Beziehungstypen zuerst mal ansehen? Und ich nehme da meistens diese vier klassischen Beziehungstypen, eben den Sanguiniker, den Choleriker, den Melancholiker und den Phlegmatiker. Das ist eine klassische Einteilung von Typenlehre. Das soll euch jetzt da nicht heißen, dass das absolut so ist, sondern das soll nur heißen, dass es einfach eine Tendenz gibt, dass man eher ein Phlegmatiker ist oder eher ein Choleriker. Und heißt auch nicht, dass es Mischtypen gibt. Es gibt sehr viele Mischtypen, aber tendenziell neigt man eher in die eine oder andere Richtung. Und das ist eine Hilfe, sich diese Typen mal bewusst zu machen, um dann eben die Paarkonstellationen anzusehen, welche Paarkonstellation oder Beziehungskonstellation gut funktioniert und welche nicht. Das gilt übrigens nicht nur jetzt dafür exklusive Partnerschaftskonstellationen, das gilt auch für jede Beziehung, auch ein Single hat ja ganz viele Beziehungen und da wird er sich auch mit dem einen besser verstehen als mit dem anderen. Und auch da kann man diese Beziehungskonstellationen anwenden. Also, der Sanguiniker, ganz kurz gehe ich die durch, ist einfach der Aufgeschlossene, der Fröhliche, der Spaß hat und Freude im Herzen hat, der herzlich ist, der immer gern Menschen um sich hat, der möglicherweise auch als Schwäche zu stark im Mittelpunkt steht, der übertrieben ist, der leichtgläubig ist, der auch etwas naiv ist. Aber die Stärken sind eben dieser Optimismus, diese Unterhaltsamkeit, die Kreativität, dass er andere aufheitern kann und dass er gerne redet und viel lacht. Wann ist er deprimiert, der Sanguiniker? Wenn das Leben keine Freude mehr macht und wenn er keine Aufgabe hat. Dann kann er leicht in eine Depression geraten und dann verschwindet dieses fröhliche Sanguinische und kann sich in eine Depression wandeln. Wovor er Angst hat, ist Langeweile, Sinnlosigkeit oder wenn er nicht geliebt wird. Und er mag eben Leute, die lachen, die loben, die zustimmen, die auch so wie er fröhlich sind. Der nächste Typ ist der Choleriker. Jeder kennt Choleriker, die aufbrausend sind, die sofort ungeduldig werden, die schreien, damit sie sich Gehör verschaffen, auch wenn man sie ohnehin hören würde, wenn sie nicht so schreien, aber sie glauben, sie müssen gleich schreien. Sie haben als Schwäche die Ungeduld, die Unsensibilität und die Unfähigkeit, auch andere Menschen sein zu lassen, wie sie sind. Sie sind eher manipulativ, sie sind eher kontrollierend und sind aber Führungskräfte, übernehmen gern Führung, übernehmen gern die Initiative, aber sie definieren alles über Leistung und wollen im Vordergrund sein, weil sie nur dann sich selber gut fühlen, sich selber gut wahrnehmen und sie mögen natürlich Menschen, die sich unterordnen, die sie unterstützen, die sie anerkennen, die sie bewundern. Also der Choleriker ist auch sehr, sehr häufig eben ein Mann, der narzisstisch ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sehr viele Männer sind ja leider narzisstisch, kommt auch von der Kindheit her, von der Verwöhnung der Mutter oder von der Verwahrlosung, beides. Und sehr viele Politiker, sehr viele Leute, die vorne stehen, die auf der Bühne stehen, die auch vorne im Altarraum stehen, können narzisstisch sein. Man merkt es einfach daran, dass sie schlecht zuhören können und den anderen wenig Raum geben und selber ein großes Geltungsbedürfnis haben. Der dritte Menschentyp ist ist der Melancholiker. Da ist das Hauptmerkmal der Perfektionismus. Er will alles perfekt und richtig machen. Wenn er das nicht schafft, wird er innerlich niedergeschlagen, verzweifelt. Er macht noch mehr Anstrengungen, dass er alles richtig macht. Und er misstraut sich und anderen, wenn er merkt, das gelingt nicht so, das Vorhaben, wie er sich vorgenommen hat. Die Stärke ist, man kann sich auf ihn total verlassen. Er ist verständnisvoll gegenüber anderen, setzt aber sich und anderen hohe Ziele, die er anders als der Choleriker nicht jetzt brutal einfordert, sondern eher durch Fleiß und durch Stille und durch Mühe versucht zu kompensieren. Also diese Menschen, diese perfektionistischen Melancholiker, die mögen Menschen, die ernsthaft, intelligent und tiefgründig sind. Und der vierte Typ ist der friedliebende Phlegmatiker. Der will eigentlich hauptsächlich Frieden und in Ruhe gelassen werden. Denn sein Wunsch ist Konfliktvermeidung. Seine Bedürfnisse sind Leben und Leben lassen. Er möchte auch gelobt werden, möchte wertgeschätzt werden, aber eigentlich will er hauptsächlich Ruhe haben. Er hat Angst davor, Probleme anzugehen. Er hat Angst davor, alleine gelassen zu werden. Große Veränderungen bewältigt er sehr ungern. Das ist ein Typ, der eher nicht gern umzieht oder einen neuen Job annimmt. Er ist froh, wenn er in Ruhe gelassen wird. Er ist ein ausgeglichenes, angenehmes Wesen. Er ist eigentlich bei allen beliebt, weil er Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt. Und er trifft keine schnellen Entscheidungen. Also ist eigentlich genau das Gegenteil vom Choleriker. Ja, jetzt haben wir mal alle vier klassischen Typen, kann man noch sehr viel drüber sprechen, aber wir brauchen das jetzt dann nachher für die Beziehungskonstellation, für die Schlüssel-Schloss-Beziehungen. Ich darf dich, Irene, um etwas Musik bitten und dann gehen wir in die Beziehungskonstellationen. Thank you.
Sie haben eingeschaltet zur Sendung Lebenshilfe. Wir haben heute mit einer neuen Schwerpunktwoche begonnen, damit Beziehungen gelingen. Unser erster Referent in dieser Schwerpunktwoche ist Dr. Reinhard Pichler. Er spricht über Schlüssel-Schloss-Beziehungen.
Ja, wenn jetzt diese vier Persönlichkeitstypen, die können wir jetzt in alle Richtungen anschauen, wenn die jetzt zum Beispiel gleich sind, also zwei Sanguiniker, zwei Choleriker, zwei Melancholiker, zwei Phlegmatiker, dann hat das natürlich eine andere Auswirkung, als wenn ein Sanguiniker und ein Choleriker zum Beispiel sind. Und jetzt schauen wir uns als erstes mal an die ähnlichen Persönlichkeitstypen, weil es gibt ja den Ausspruch, gleich und gleich gesellt sich gern, und es gibt aber auch den Ausspruch, Gegensätze ziehen sich an. Also was stimmt jetzt? Und meine Sichtweise ist, es stimmt beides. Und zwar, zuerst stimmt der Satz, dass eben gleich und gleich sich gern gesellt, weil sonst würde man sich gar nicht finden. Wenn man bei einer beginnenden Paarbeziehung, wenn man sich kennen und lieben lernt, nicht Ähnlichkeiten findet, kommt es gar nicht zu einer Verliebtheit und kommt es gar nicht zu einer Partnerschaft. Und dann, je besser man den Menschen kennt, merkt man, dass der sehr wohl Unterschiede gibt, dass der sehr wohl schöne Ergänzungen gibt, wo man dann noch tiefer den anderen lieben lernt. So war es zumindest bei meiner Frau. Zuerst war das Gleiche im Vordergrund, wie der gemeinsame Glaube, ähnliche Interessen. Und dann, erst wenn man den anderen tiefer kennenlernt, merkt man, wie gut man sich ergänzt aufgrund vom Persönlichkeitstypus. Und es gibt jetzt dann nicht den richtigen und den falschen Persönlichkeitstypus, oder die richtige Konstellation oder die falsche. Wohl gibt es aber Konstellationen, die eher nicht gut funktionieren, die eher Schwierigkeiten machen, und es gibt Konstellationen, die wahrscheinlich gut gehen. Das kann man schon sagen. Und jetzt gehen wir mal die ähnlichen Persönlichkeitstypen durch. Ja? Der gemeinsame Weg ist dann holprig, wenn beide voneinander die gleiche Reaktionsweise erwarten, die es aber nicht ist. Und der Nachteil, würde ich mal sagen, von gleichen Persönlichkeitstypen, also von zwei Sanguinikern, von zwei Cholerikern in einer Paarbeziehung, ist, dass die Stärken und die Schwächen verdoppelt werden, aber sie werden auch doppelt so stark erlebt. Das heißt, die guten Seiten kann man doppelt genießen und die Schwächen werden doppelt stark erlebt. Gehen wir es jetzt der Reihe nach durch. Also wenn zwei Sanguiniker eine Paarbeziehung leben oder gute Freunde sind, dann ist das Motto, je mehr Spaß, desto besser, ja? Aber wenn einmal nicht alles voller Freude und voller Spaß ist und wenn nicht alles ursuper und urcool ist, dann ist es gleich fad. Also eigentlich ist es ein ziemlicher Stress, weil die ständig nur auf Freude und auf Genuss und auf Halleluja-Stimmung jetzt im christlichen Bereich aus sind. Also das sind dann die Jugendlichen, die dann den ganzen Sommer von einem Seminar zum nächsten tingeln, von einem Weltjugendtag zur nächsten Intensivwoche, zum nächsten Festival, des Christlichen natürlich, und dann schließlich noch eine Camping-Freizeit mit irgendeiner Jugendgruppe. Also da gibt's, die kommen gar nicht runter, ja, kommen dann komplett erschöpft wieder in die Schule zurück, weil der ganze Sommer so anstrengend war. Das Thema, wenn zwei Sanguiniker verheiratet sind, ist oft so, dass sie beide eher chaotisch sind. Beide legen auf Geld keinen Wert. Aber wenn es wenig Geld gibt, gibt es auch weniger Spaß. Und wenn es doppelten Spaß gibt, gibt es auch doppelte Schulden. Und dann ist wieder doppelte Frustration. Beide brauchen Publikum und Aufmerksamkeit, nicht so wie der Choleriker, um seinen Selbstwert zu stärken, sondern weil es einfach lustig ist und weil man einfach eine Gaude hat, im Mittelpunkt zu stehen, weil es einfach schön ist und auch schön erlebt wird. Wenn das nicht ist, ist man einfach mau und traurig. Ja? Und beide leben eher im Chaos, damit gibt es auch eher einen doppelten Mangel an Verantwortungsbewusstsein. Die Kinder von zwei Sanguinikern wachsen eher so nebenbei auf, weil man hat eigentlich wenig Zeit für die ernste Kindererziehung, sondern man ist einfach ständig unterwegs und macht halt ständig Action, aber und dadurch geschieht natürlich auch Erziehung, aber eigentlich ist man nicht mit Ernst bei der Sache, jetzt in der Reinform. Gott sei Dank gibt es ja Mischformen. So, was ist, wenn zwei Choleriker zusammen sind? Ja? Das ist eine sehr erfolgreiche Ehe, aber auch eine sehr harte Ehe, weil beide wollen Führung und Macht haben. Nur eine Sache zu einer Zeit zu tun, grenzt an Faulheit. Also man muss ständig ganz viel tun, man muss ständig arbeiten und muss ständig alles im Griff haben. Hat dann vielleicht auch mehrere Kinder, die aber von einem Kindermädchen erzogen werden, wenn man ständig im Beruf sehr angehängt ist. Also Multitasking ist selbstverständlich, man ist immer am Arbeiten, jede Minute wird ausgenutzt, auch im Urlaub wird nicht sich erholt, sondern sämtliche Freizeitaktivitäten bis zum Anschlag ausgeführt. Und es ist eigentlich eine sehr harte Beziehung, weil man dem anderen nichts schenkt. Es sind natürlich gute Führungskräfte, es ist alles top organisiert, es geht alles flutschig dahin, die Kinder müssen spuren, da wird die Erziehung fast nebenbei erledigt, aber mit einer Härte und mit wenig Liebe. Und das Paar, das cholerische Paar, akzeptiert sich nur, wenn der andere fit ist und leisten kann. Wenn einer mal schwächelt oder krank wird, ist es sofort eine Generalkrise, wo bis hin zur Scheidung alles in Erwägung gezogen wird. Kritik ist nicht möglich. Jeder von den beiden ist so selbstbewusst und auch so von sich selbst eingenommen, dass das, was er macht, richtig ist und der andere weiß, er muss es akzeptieren, sonst gibt es groben Streit. Unterschied bei zwei Männern Choligern, die wollen beide alles nach ihrem sturen Muster perfekt machen und nicht anders. Aber die Herausforderung ist, was jeder Einzelne als perfekt erlebt, ist unterschiedlich. Dann gibt es eben auch diese zwanghaften Perfektionisten, die sich gegenseitig dann vorschreiben, was der andere zu machen hat. Da gibt es dann eben auch immer Streit und man tut eben gut daran, in dieser Beziehungsform nicht den anderen zu kritisieren. Eine Herausforderung ist, wenn der zwei melancholische Vater und Mutter sind, die dann mit anderen Familien zum Beispiel Urlaub machen, die nicht so perfekt sind. Da gibt es dann meistens immer ziemlichen Stress oder Erschütterung, wie man die Kinder so anders erziehen kann und wie man nicht täglich jetzt da eine Besichtigungstour oder eine große Wanderung machen kann und so. Ja, also es ist auch leistungsbetont, aber nicht so wie bei den cholerischen Typen, sondern eher man tut das eben, das gehört sich so. Streit ist selten, weil das ist unter ihrer Würde, aber man schweigt dann eher. Ja? Und das sind eher auch so diese stillen Narzissten, die genau wissen, dass man das nicht einmal erwähnen muss, aber es schwingt in der Luft mit. Und bei zwei Phlegmatikern, das ist eine sehr entspannte Ehe, auch eine entspannte Kindererziehung, es kümmert sich keiner, ob was geschieht. Beide hoffen, dass es der andere tut und wenn es nicht geschieht, ist es auch egal. Die geben ihren Kindern viel Freiheit, sind sehr geduldig, aber ist ein starker Laissez-faire-Stil, also es wird alles einfach frei, sich dem freien Spiel der Kräfte überlassen. Die Kinder prügeln sich und machen sich gegenseitig fertig und die Eltern schauen zu und sagen, das müsst ihr euch selber ausmachen. Also es ist dann fast ein bisschen zu locker und ein bisschen zu wenig, was schade ist. Ja? Ja, Diskussion und Streit wird vermieden und so lange wie irgendwie möglich hinausgezögert. So, jetzt haben wir die gleichen Typen durch. Und jetzt gehe ich noch ganz zum Schluss, weil das würde sonst zu lang dauern, aber nur noch einen Blick drauf und wir können dann ins Gespräch kommen. Was macht jetzt da ein phlegmatischer Typ, wenn er mit einem Choleriker verheiratet ist? Also eine phlegmatische Frau mit einem cholerischen Mann. Funktioniert das? Für den Mann funktioniert super, weil die phlegmatische Frau alles tut, was der Mann will, aber die Frau geht mittelfristig unter. Die wird immer weniger und wird immer mehr geschwächt und wird immer mehr wie ein Schatten wird sie, ja, weil sie überhaupt nicht mehr eine eigenständige Person sein darf, weil sie quasi nur dienen muss dem cholerischen Mann. Was macht ein zwanghafter Melancholiker mit einem Sanguiniker? Der zwanghafte Melancholiker wird vorgeben, kann auch eine Frau sein zum Beispiel, ja, was zu tun ist, und der Mann, der sanguinisch ist und der Freude haben will, ja, wird immer weniger Freude haben am Leben, weil die Frau alles zwanghaft perfektionistisch vorgibt und ihm eigentlich ständig bis ins kleinste Detail Vorwürfe macht und ihm Dinge vorsetzt. Ja. Nicht auf cholerische Art, sondern eben auf diese perfektionistische, melancholische Art, die ihm jammert und die einfach nicht ihn sehend das ihm ermöglicht, was er eigentlich braucht, nämlich einfach Freude zu haben und das Leben zu genießen. Weil der Melancholiker kann das Leben erst dann genießen, wenn alles perfekt ist. Und bis dahin kann er es noch nicht genießen. Und da es nie perfekt ist, kann er es auch nicht genießen. Und dann werden die beiden immer diskutieren, wann ist es jetzt genug und wann können wir jetzt da endlich mal leben. Und der Melancholiker oder die Melancholikerin sagt dann, ja, können wir eh gleich genießen, aber noch nicht jetzt. Und so kommt der Sanguiniker nie zum Leben. Und so gibt es dann auch, rasten auch diese Schlüsselschloss-Geschichten ein und es ist dann ständig Unzufriedenheit und Streit. Dann, was ist, wenn ein Sanguiniker einen Choleriker heiratet? Funktioniert so lang gut, solange der Choleriker Freude und Leistung in eines sieht. Wenn der Choleriker sagt, so jetzt ist genug mit Freude, jetzt wird einmal härter gearbeitet, weil Leistung besteht nicht immer nur aus Spaß, dann kriegt der Sanguiniker ein Problem und dann gibt es auch Streit, weil für den Sanguiniker ist Leistung so lange in Ordnung, solange es Spaß macht. Wenn es nicht mehr Spaß macht, ist für ihn Leistung uninteressant. Für einen Choleriker ist Leistung um jeden Preis wichtig und darf Spaß machen, muss aber nicht Spaß machen. Und so gibt es dann auch wieder gröbere Streitereien. Wenn ein Phlegmatiker einen Sanguiniker heiratet, funktioniert es ganz gut, weil der Phlegmatiker ist der Entspannte, der Freiheit gibt und der Sanguiniker bringt die Freude hinein und so kommen die beiden eigentlich ganz gut über die Runden. Wenn der Melancholiker einen Phlegmatiker heiratet, funktioniert es auch ganz gut, weil der Phlegmatiker immer der ist, der friedlich ist. Und der Phlegmatiker ist immer der, der sehr gut unterstützt. Mit einem Phlegmatiker verheiratet sein ist immer wunderbar, weil er sehr, sehr sich hineinversetzen kann in die Art des anderen und weil er liebevoll und geduldig den anderen Raum gibt. Und das braucht ein Sanguiniker, das braucht ein perfektionistischer Melancholiker und das braucht ein Choleriker. Von daher ist es gut, einen Phlegmatiker zu heiraten. Nachteil ist für den Sanguiniker, Melancholiker oder Choleriker, dass es ihm diesen drei Typen fad wird mit dem Phlegmatiker, dass der Phlegmatiker ihnen zu geduldig wird und zu viel ermöglicht und zu viel Verständnis hat und dass die alle drei mal sagen, also der Sanguiniker sagt mal zum Phlegmatiker, wieso lebst du nicht intensiver, du lebst am Leben vorbei, du bist viel zu passiv, der Choleriker sagt, du leistest zu wenig, gib mehr Gas. Und der Melancholiker sagt, du machst die Sachen nicht genau genug, du bist zu lässig, du bist zu wenig korrekt. Und da gibt's dann auch immer wieder Streit. Aber grundsätzlich funktioniert's gut, weil der Phlegmatiker viel kompensiert. Ja, liebe Irene, darf ich dich bitten, dass du die Nummer ansagst. Ich freue mich auf Ihre Anrufe und Fragen zu diesem Thema.
Und die Nummer ins Sendestudio nach Wien lautet 01 710 6016. Außerhalb von Österreich, zum Beispiel aus Südtirol mit der Vorwahl 0043. Dann die 1 710 60 16. Thank you. Die ersten Anrufer haben sich gemeldet. Ich darf begrüßen Frau Gerti aus Kärnten. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Doktor. Da ist die Frau Gerti. Ich habe jetzt eine Liste zusammengestellt aus meiner Familie, die sehr lustig ist, aus diesen Charakteren. Ja. Also darf ich ein bisschen erzählen?
Bitte.
Also ich bin ein Sanguiniker, das hört man eh, gell? Also ich bin übermütig, überschlage mich manchmal vor Gaul. Und aber ich habe Pech gehabt. Mein Mann war Choleriker und der hat mich so niedergebügelt. Außerdem war er im Dritten Reich bei der HJ und das habe ich erst letzte Weihnachten erfahren. Er war bei der HJ und war in einem Kader und vollkommen gnadenlos, also menschenverachtend und gnadenlos. Und das habe ich nicht verkraftet, denn mein Bruder, der war gütig, liebevoll, hat eigentlich nicht gern Differenzen gehabt. Und er war sehr ehrgeizig im Studium und auch im Gymnasium. Er war in einem humanistischen Gymnasium mit Griechisch, Altgriechisch. Und da war er immer Primus bis zur Achten. Also das war sein Ehrgeiz. Und er hatte ein unwahrscheinliches Gedächtnis. Das war natürlich für ihn eine Hilfe. Und der war zu mir liebevoll und gütig und hat mich verwöhnt sozusagen, obwohl ich irrsinnig lästig war und immer mit wollte mit seinen Freunden. Oh ja, und da ist ein kleines Beispiel. Die wollten Skifahren und ich habe geheult und habe ertrotzt, dass ich mitfahren habe dürfen. Ich war die Kleinste. Und da war dann so eine Sandgrube und da sind die alle runtergefahren. Und ich, wirklich kleiner, stehe oben und schaue hinunter und denke, da komme ich nie hinunter. Ruft die Stimme meines Bruders sehr freundlich, sagt du, Knie heraus, Kopf vor, Bauch hinein und abstoßen. Habe ich mir gedacht, naja, bitte, wenn er das sagt. Er sagt immer das Richtige. Habe ich gemacht, gell? Knie heraus, Kopf vor, Bauch hinein, abstoßen und ich bin.
Also, gratuliere, Sie haben wirklich viel Erfahrung in diesen Bereichen, gell?
Ja, aber mein Mann hat das zunichte gemacht mit seiner Krankheit.
Ja, genau, aber das ist eben das Traurige, wenn man halt dann eben nicht die richtige Beziehungskonstellation erwischt, weil wenn sie einen Mann erwischt hätten wie ihren Bruder, wäre das alles gut gegangen, ja?
Der war toll, ja. Also jedenfalls, ich wurde zu einer Phlegmatikerin. Ich habe dann wirklich, ich bin passiv geworden, vollkommen passiv und es ist mir der Wind aus den Segeln gegangen. Ich bin ein Schatten geworden.
Ja, also man wird dann eben depressiv, man wird dann eben depressiv, wenn man merkt, es funktioniert nicht und ich komme da nicht durch, dann ziehe ich mich zurück in mich und wäre eher depressiv. Mhm.
Ja. Das bin ich nämlich jetzt eigentlich, weil mein Sohn ist verstorben an Krebs, ganz jung, ja. Und das verkraft ich kaum und da bin ich jetzt eigentlich depressiv.
Ja, also großer Schmerz.
Jetzt fehlt uns noch einer. Choleriker habe ich gehabt, Melancholiker ist mein Bruder. Phlegmatiker wurde ich, Sanguiniker, ja, passt schon. Ja. Ich bin
alles. Ja, danke für den Anruf. Lustig, gell? Alles Gute, gell?
Ja, aber wenn die Leute sich falsch verbinden, ist das ganz grauslich.
Ja. Das haben Sie recht, ja. Dankeschön für den Anruf. Ja, alles Gute
auch.
Ihnen.
Ja, danke.
Dankeschön, Frau Gerti. Der nächste Anrufer ist Herr Franz aus Baden. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Kind. Zu deinem wunderbaren heutigen Vortrag. Gelobt sei es, Christ. Es sei ein Geschenk von uns, dass wir diese vielen Situationen erleben dürfen, was ich auch erleben sollte, wie die Dame zuvor. Nur ist für mich, durch dem, dass ich alles Jesus übergeben habe, leichter zu ertragen. Manchmal auch Kritik, wo ich sofort aber auch wiederum meine innerliche Einstellung kundtue. Und das ist mir jetzt bei einem Rückflug von Frankreich passiert. Ja. Im Namen des heiligen Martin waren wir unterwegs. Und zum Schluss, ich habe das Bedürfnis, meinen Glauben offen kundzutun. Und das stört zu manchen. Und jetzt ist für mich die Frage, habe ich noch einmal das Bedürfnis, in einer Gruppe, in meiner Art, meinen Glauben so kundzutun, dass es alle Leute wissen, ich bin Christ? Oder muss ich mich verstecken, wie so manche Priester mit Privatgewand herumpilgern, ohne dass sie auch ein Kreuz haben und dann Kritik ausüben den anderen gegenüber, der offener ist. Wo bin ich jetzt? Bin ich ein Choleriker? Bin ich dieser oder jener?
Sie sind melancholisch. Sie sind melancholisch und wollen alles ganz richtig machen, ja?
Also ja, weiß ich nicht, ob das melancholisch ist, weil ich bin auch sehr aktiv. Ich bin aktiv, ich schieße
trotzdem,
über, ich mache Freude.
Der Melancholiker ist auch aktiv, aber es geht darum, sie wollen alles perfekt und richtig machen und wenn ihnen das nicht gelingt, werden sie leicht missmutig. Ja? Deshalb ist eine Empfehlung, einfach die Dinge so anzunehmen, wie sie sind.
Nur sprich ich das sehr offen aus und es schluckt nicht mehr.
Ja. Gut, also,
das ist jetzt für
alles,
mich, wo gibt es
alles Gute Ihnen, gell? Und einfach
Sache nachzulesen.
Ja. Danke, wiederhören.
Ich glaube, Herr Franz hat noch gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, diese Typen von Menschen nachzulesen. Gibt es da auch Literatur
okay,
dazu?
Das habe ich nicht verstanden. Ja, da gibt es natürlich Bücher dazu, ja. Also es gibt, kann ich danach im Hörerservice sagen, die Bücher dazu, ja?
Gut, dann nachher im Hörerservice. Bitte anrufen, wenn Sie noch Literatur zu den einzelnen Typen Phlegmatiker, Choleriker, Melancholiker, Sanguiniker wünschen. Ich darf nun wieder die Leitungen freigeben. Rufen Sie an. Das Thema der heutigen Sendung ist Schlüssel, Schloss, Beziehung. Wir beschäftigen uns in dieser Woche mit Beziehungen und besonders damit, wie Beziehungen gelingen können. Wenn Sie nun Fragen haben an Dr. Reinhard Bichler, dann rufen Sie an. Die Telefonnummer lautet 01 700 10 60 16. Außerhalb von Österreich mit der Vorwahl 0043 1 710 60 16. Die nächste Anruferin ist Frau Miriam aus Wien. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich hätte eine Frage. Und zwar, ich bin 28 Jahre alt jetzt und wenn ich zurückblicke in meine Kindheit, würde ich sagen, ich war eine Sanguinikerin. Also ich habe immer Witze gemacht und habe irgendwie die Runde unterhalten in der Klasse und auch zu Hause. Und mich würde interessieren, ob man durch Verletzungen zum Beispiel ein Melancholiker werden kann und beziehungsweise ob man dann wieder in den alten Charakter wieder zurückkommen kann. Auch irgendwie.
Genau. Also, Sie haben völlig recht, durch Verletzungen wird man einfach traurig und frustriert und zieht sich dann zurück und ist nicht mehr so ganz, wie man einfach war, weil man, weil man zu viel Schläge bekommen hat. Ja? Mhm. Und wenn man wieder gute Erfahrungen macht oder wenn die Verletzungen einfach geheilt werden, dann ist es sehr wohl so, dass sie wieder die ursprüngliche Fröhlichkeit zurückerhalten. Aber gerade beim Sanguinischen ist es so, dass durch die Verletzungen wird das Sanguinische etwas schwächer, ja? Weil man einfach halt im Lauf des Lebens einiges abkriegt, was verletzt, ja?
Mhm. Okay, gut, danke, dann gibt's da noch Hoffnung. Okay,
ja. Super. Also sprich, Heilungsseminare machen und wieder hinein in die Freude. Ja?
Okay, super.
Genau.
Gut,
alles
danke
Gute,
Ihnen.
Gell?
Wiederhören. Danke, wiederhören.
Dankeschön, Frau Miriam. Die Leitungen sind frei. Rufen Sie an, kommen Sie mit Dr. Reinhard Bichler ins Gespräch. Es geht über Schlüssel-Schloss-Beziehungen und Sie können sich gerne von ihm Anregungen holen, damit Ihre Beziehung wieder gelingt. Die Telefonnummer lautet 01 710 6016. Außerhalb von Österreich mit der Vorwahl 0043, dann die 1 710 60 16. Die nächste Anruferin ist Frau Gabriela aus Amstetten. Grüß Gott.
Hallo.
Grüß Gott, Frau Gabriela, bitte.
Ja, grüß Gott, Herr Dr. Bichler. Danke für den Vortrag vorerst mal. Und ich hätte eine Frage. Und zwar zu diesem Schlüssel-Schloss-Phänomen. Und zwar, wenn jetzt ein Partner immer wieder auf, also ich möchte ganz ein konkretes Beispiel eigentlich Sie fragen. Bei einer Wanderung sind wir einen Weg abgekürzt, weil der irgendwie halt einfach einiges an Forststraße uns erspart hat. Nur meine Beine waren irgendwie schon ziemlich angeschlagen und das war irgendwie schwierig, so einen holprigen Weg zu gehen. Und ich habe dann gesagt, können wir bitte wieder umdrehen, weil mir tut das einfach im Knie und im Knöchel weh. Das flache Gehen ist besser. Und das kam bei meinem Partner aber extrem falsch an, weil er sofort sich beschwert hat, dass ich immer irgendwie die Situationen verändern will und dass ich immer nach meiner Nase, also dass ich immer will, dass es nach meiner Nase geht und dass es halt ganz schrecklich ist, mit mir kann man nichts machen und so weiter. Und dann sind wir lange schweigend dahin spaziert und irgendwann gab es halt wieder einen Moment, wo wir Pause machten und ich habe halt gemerkt, es ist noch immer nicht wirklich bereinigt. Auch das lange Gehen in der Stille war nicht wirklich hat es nicht wirklich beeinflusst und habe halt dann gesagt, bist du jetzt noch immer sauer? Und er war wirklich noch immer sauer und hat gemeint, meine blöden Meldungen, die sind einfach, die hält er einfach nicht aus. Und meine Frage ist jetzt, ist das so eine klassische Schlüssel-Schloss-Geschichte, gibt es da auch irgendwie einen Weg, aus dem rauszukommen, dass man einfach richtig, also würde es auch eine richtige Reaktion geben, wenn es wirklich so Schlüssel-Schloss-Beziehungen gibt, oder gibt es die gar nicht? Da überlegt man dann immer,
hätte ich
was anderes sagen sollen oder gar nichts.
Also vielen Dank für den ganz wertvollen Beitrag. Ja. Das ist genau das, worum es mir geht und worunter viele leiden. Ja. Mhm. Sie haben einfach einen narzisstisch-cholerischen Partner, der nicht aushält, wenn nicht etwas so läuft, wie er sich's vorstellt. Und er fühlt sich dann persönlich beleidigt und gekränkt, wenn es jemand wagt, wurscht, ob das Sie als Partnerin sind oder sonst wer, dass es nicht so ist, wie er es in seiner Weisheit erdacht hat, sage ich jetzt mal bewusst, ja. Und wenn Sie jetzt da zu schweigend zustimmen und dann doch das tun, was er will, glaubt er immer noch, dass er im Recht ist. Und bei diesen narzisstisch-cholerischen Menschen geht's ganz stark darum, ihnen liebevoll, aber deutlich zu sagen, hier geht's nicht um dich, sondern hier geht's um mich und dass du überschreitest eine Grenze, die du gar nicht wahrnimmst. Aber ich kann nicht ständig das kompensieren, was du jetzt da in deiner Frustration oder wie auch immer, muss man dann so formulieren, dass es auch nehmen kann, einfach gar nicht wahrnimmst, dass du da über andere drüber fährst. Mhm. Und er fährt über andere drüber, ohne dass er es merkt und wirft dann sogar noch ihnen vor, dass sie schuld sind, dass es ihm jetzt schlecht geht, obwohl es ja eigentlich in Wirklichkeit ihnen mit ihrem Fuß schlecht geht.
Ja. Ja, und ich habe halt dann das Gefühl, okay, ich hätte vielleicht einfach nichts sagen sollen. Das ist halt dann das schlechte Gewissen.
Aber wenn Sie nichts sagen, dann sind Sie die Sklavin und dann ist es so, dass alles nur noch nach seiner Pfeife funktioniert. Ja? Mhm.
Weil dann, aber woher kommt dann der Vorwurf, dass dieser cholerisch, wie haben Sie gesagt?
Das ist eine narzisstische Kränkung, weil es ist nicht erlaubt, dass man eine Kritik übt, wenn er eine gute Idee hat und von seiner guten Idee überzeugt ist. Das ist auch so, wenn die Ehefrau krank wird, warum auch immer, mit einem Schnupfen oder mit Fieber oder so, und er kann dann nichts unternehmen, als cholerischer Mann, macht er ihnen einen Vorwurf, was ihnen einfällt, dass sie jetzt krank sind. Sie haben jetzt nicht krank zu sein, sondern sie haben jetzt zu funktionieren, weil er sonst beleidigt ist, dass er nicht seine Pläne durchziehen kann.
Mhm. Das heißt, das ist dann eigentlich seine falsche Wahrnehmung, dass er glaubt, ich will alles machen,
Das ist seine falsche Wahrnehmung, die aufgrund von einer narzisstischen Kränkung beruht. Können Sie im Internet noch nachlesen, narzisstische Kränkung. Mhm. Das ist keine echte Kränkung, sondern das ist eine eingebildete Kränkung, weil er ständig nur alles auf sich bezieht, weil er nur immer um sich kreist.
Mhm. Und hat so eine Beziehung eine Chance?
Natürlich. Man muss kann auch wieder ganz gut werden. Man muss ihm einfach bewusst machen, dass er ständig nur um sich kreist. Und das wird dann für ihn zwar erschütternd sein und er wird merken, puh, das, jetzt hat mich jemand entdeckt, das mag ich gar nicht. Aber es ist ja für ihn sogar ein Heilungsprozess, dass er merkt, ja, so bin ich ja ungenießbar für die Welt, so bin ich ja beziehungsunfähig. Mhm. Ich kann ja nicht alle versklaven und nur das durchziehen, was ich will. Mhm. Ich muss ja auch lernen, auf andere Rücksicht zu nehmen. Wenn jemand einen verletzten Knöchel oder ein verletztes Knie hat, ja, dann kann ich dann einfach sagen, geh weiter, weil du funktionierst nicht ausreichend.
Okay.
Und das muss man halt so formulieren, damit er es auch annehmen kann. Wenn man es ihm zu knallhart ins Gesicht schleudert, kann er das nicht akzeptieren.
Yeah.
Aber wenn man eben Schritt für Schritt sagt, ey, Moment einmal, es geht hier um mich und nicht um dich, ich glaube, du hast da was verwechselt, lieber Ehemann, dann wird es vielleicht ein bisschen brauchen, aber ich mache ja viel Therapie mit Narzissten und die kommen dann nach und nach drauf, dass eigentlich wirklich an ihnen liegt. Sie können es nur nicht sofort zugeben. Aber wenn man ihnen den Mechanismus einmal erklärt, in den sie dauernd hineintappen, sind sie dann schon in der Lage, sich zurückzuhalten und mehr auf den anderen einzugehen.
Okay. Ja, danke. Aber auf jeden Fall.
Gerne.
Danke.
Ich habe jetzt übrigens das Buch gefunden. Alles Gute Ihnen.
Ja,
ich habe das
danke,
Buch gefunden, und zwar von Florenz Littauer, einfach typisch. Da gibt es zwei Bücher. Das eine ist für Paare und das andere ist für Einzelpersonen. Aber Florenz Littauer, Littauer, einfach typisch. Das ist auf lustige Weise wird das eben beschrieben, wie man sich selber und den Partner besser kennenlernt. Und da sind auch diese Beziehungskonstellationen beschrieben, in diesem Buch.
Gut, dann werden wir diesen Titel dann nach der Sendung auch beim Hörerservice hinterlegen. Nun darf ich den nächsten Anrufer begrüßen oder Anruferin, Frau Veronika aus Oberösterreich. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Doktor. Ich habe genau dasselbe Problem mit einem cholerisch-narzisstischen Sohn. Ich habe 5 Kinder und der mittlere davon ist so veranlagt. Und da gibt es natürlich jede Menge Probleme, auch in seinen Beziehungen, die immer wieder zugrunde gehen durch diese Eigenschaft. Und ich habe das immer so schwer akzeptieren. Und er wurde weder bevorzugt oder vernachlässigt. Aber mit 5 Kindern, ja, da kann man halt nicht auf den Einzelnen so eingehen.
Aber er ist das Sandwich-Kind. Er ist in der Mitte.
Er ist das Sandwich-Kind, ja, ganz genau.
Und als Sandwich-Kind ist er wahrscheinlich untergegangen, ja. Er hat sich nur hervortun können durch so eine cholerische Art. Er hat extra laut schreien müssen, damit er gehört wurde, ja?
Ja, möglicherweise. Ja. Möglicherweise. Und er war immer von klein auf gleich so aggressiv und ja. Jedenfalls ist es für mich sehr schwer, das zu akzeptieren. Sein Großvater war auch so, hatte auch so eine Anlage. Mhm. Da denke ich mir, kann man das auch vererben? Und wie geht man?
Nein. Also man kann solche Verhaltensweisen nicht vererben, sondern nur abschauen. Also man kann es schon vom Großvater abschauen und kann sich selbst sagen, ich selbst wäre immer in der Mitte, falle ich durch, und damit ich wahrgenommen werde, mache ich so wie der Opa, weil der hat sich auch durchgesetzt und hat auch quasi vom Opa die Verhaltensweisen abgeschaut.
Das kann nicht sein, weil da war er noch, der ist ein Jahr alt, wie der gestorben ist.
Ja, na dann ist es nicht vererbbar, sondern ist es halt durch ein anderes Verhalten, hat er sich das abgeschaut, ja. Aber ja. Man kann Persönlichkeiten nicht jetzt da, nicht vererben. Es gibt natürlich Veranlagungen, dass jemand eher aktiver ist oder eher passiver, aber man kann jetzt nicht eine cholerische Veranlagung 1:1 weitergeben. Ja? Das ist
aber nicht. Es ist halt so schwer, dann, weil er wirklich gar nicht einsieht, dass er auch Schuld hat, wenn seine Beziehungen wieder kaputt gehen.
Und, ja, dann kann man ihm halt sagen, du wirst das erst, wenn du es einsiehst, wird es besser werden, ja?
Weil es haben immer
manche
alle
lernen es halt blutig.
Ja, ja.
Manche lernen es blutig und manche lernen es halt durch Intelligenz, ja?
Ja, genau. Ja, okay.
Aber man kann schon als Mutter sagen, du, das und das würde ich dir einfach auf den Weg mitgeben. Du bist ohnehin frei und erwachsen genug, das selber zu entscheiden. Aber aus meiner Sicht würde ich mal das und das bedenken, ja? Dann kann er immer noch sagen, na, vor dir, Mama, gebe ich das sicher nicht zu, aber vielleicht denkt er dann im stillen Kämmerlein drüber nach.
Mhm. Ja, okay. Danke vielmals. Dankeschön.
Alles Gute.
Danke. Wiederhören.
Wiederhören.
Wiederhören, Frau Veronika. Ich darf Sie noch einmal einladen, anzurufen. Es verbleiben uns noch rund 10 Minuten Sendezeit. Rufen Sie an, kommen Sie mit Ihren Fragen. Die Telefonnummer lautet 01 710 6016. Außerhalb von Österreich mit der Vorwahl 0043, dann die 1 710 60 16. Die nächste Anruferin ist Frau Elfriede aus Oberösterreich. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Doktor.
Bitte.
Ich hätte folgende Frage, und zwar aufgrund der Typologie von Riemann, die mir da jetzt eingefallen ist, kann man das da sozusagen übertragen, von dieser Typ ist sozusagen nach Riemann der, oder geht das nicht?
Doch. Also es ist ein anderer Ansatz, weil da geht es ja immer um die Angststruktur.
Aha.
Und hier, was ich jetzt gebracht habe, ist eher so die Gesamtpersönlichkeit. Aber der Riemann ist schon der Klassiker, der einfach auch als erster sehr gut entdeckt hat, wie jemand reagiert, wenn er unter Stress und unter Angst ist.
Mhm.
Und von daher gibt's da schon durchaus Verbindungen, ja?
Mir ist nämlich das aufgefallen, weil Sie haben gesagt, beim Melancholiker, der Perfektionismus. Und da ist mir eigentlich, dann habe ich an das gedacht, weil beim hätte ich gesagt, ja, das ist quasi der zwanghafte Typ, so für mein
richtig,
Finden.
Richtig, ja, ganz genau, stimmt, ja.
Mhm. Und dann haben wir gedacht, na, wir kennen jetzt die anderen zusammen sozusagen. Also das ein Kliniker mit Histrionisch,
oder? Der Schizoide-Typ passt nicht. Ja, genau, genau.
Ja. Und der Depressive, hätte ich gemeint, das wäre melancholisch-depressiver, oder war das mit dem zwanghaften?
Der Phlegmatische eher, der Phlegmatische, ja. Der Depressive ist der Phlegmatische. Ja. Der Schizoide passt nicht so gut. Deshalb bringe ich den Riemann nicht so, weil der Schizoide eben der Spaltende, das ist nicht so, dass es eher geht dann eher in den Borderline-Typus rein und das ist dann wirklich schon eine krankhafte Störung. Ja?
Ja.
Also deshalb bringe ich den Riemann nicht so häufig. Aber man kann schon das meiste vergleichen. Ja?
Aha, okay. Das war meine Frage. Vielen Dank.
Danke. Wiederhören. Alles Gute. Wiederhören.
Wieder an Frau Elfriede und die letzte Anruferin ist Frau Martha. Grüß Gott.
Grüß Gott. Hallo.
Bitte, Frau Martha, sprechen Sie.
Ja, grüß Gott. Ich wollte dazu sagen, weil gerade gestern, ich habe eine sehr große Familie und komme auch aus Schlesien, da waren die Kommunisten, nicht? Und da, aber ich war jung, ich war schön, ich konnte viel kämpfen. Und gut, dass. Und ich freue mich, dass ich dort gelebt habe und hier plus, was ich jetzt sehe, dort war offen, konnte man noch sprechen. Und hier ist das alles versteckt, so sehe ich überall und jede. Und ich weiß nicht, wo ich gehöre, zu welcher, aber eines weiß ich, wie lange. Und gestern haben wir so einen großen Feier gehabt, meine zweite Urenkel ist, ich bin schon 81, da habe ich schon viel, Friede war nicht, ja, so, jeder weiß das, da habe ich gespitzt die Ohren, was der Onkel jetzt möchte, 150 Jahre, und jetzt kann man nicht zu Gespräch kommen mit Familie, mit keinem, und da wenn ich komme auf solche Feier, ja, ist gut, die Kinder meinen mit mir, alle, und jetzt nehme ich mir das so, ich lebe von der Vergangenheit, und da weiß ich, was gut, was schlecht. Und die leben jetzt, die wollen für mich auch das Beste. Aber jetzt das Schlimmste bei mir, ich wollte den Mann beruhigen. Ich gehöre jetzt nicht zum Reden, zu keiner Gesellschaft, bloß mit mir selber, ich und mein Gott. Und der Glaube hält mich, was anderes nicht. Denn so wie ich sage, gestern war ich, da habe ich gemerkt, wer mit Kommunisten ja, da waren die Jungen. Die wussten nicht, ja, die konnten sich noch während, haben dasselbe gesprochen, was ich. Bloß ich weiß, ich habe dort gekämpft und ihnen war dort gut. Ihnen war dort gut. Und jetzt, wenn ich hier komme in Deutschland, da sage ich mir manchmal, ja, ich komme mit den Deutschen, was hier die Hiesigen, komme ich besser dran mit denen, was von dort kam. Denn sie können mit denen umgehen, sie nehmen was hier und ich kann nicht um die Minte. Da muss ich besser. Und jetzt sagen, wieso willst du? Nein, ich merke. Und dann wissen Sie, wie ich krank bin manchmal nach solchen, weil ich, wenn ich was sage, da tut mir leid, wozu hast du das gesagt? Jetzt die Freundschaft oder? Nein! Aber dann habe ich den lieben Gott, ich wollte nur den Mann beruhigen, ich weiß nicht, ob er ist aus Deutschland oder nicht. Einfach, das ist das Kreuz. Und da sage ich mir, mein lieber Gott, du bist das Beste, denn du hast viel, viel mehr getragen. Bloß hilf mir weiter, denn das sind die unsere Krankheiten. Das hat der emeritierte Papst gesagt. Die größten Krankheiten sind unsere Sünden und die sind versteckt. Ich habe hier Altenheim, aber ich kann Leute nicht verurteilen. Und dann mache ich mir, nein, ich will nicht. Und dann früher konnte ich schnell. Und jetzt, die sind schneller wie ich. Und dann kommen
ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für diese Ergänzungen und alles Gute Ihnen, ja? Wiederhören.
Dankeschön, Frau Martha. Und ich darf nun dir, Reinhard, auch noch das Schlusswort übergeben.
Ja. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mir ist wichtig, nochmal zusammenzufassen, eine Schlüssel-Schloss-Beziehung kann gut gehen, muss aber nicht gut gehen. Und die Gefahr von Schlüssel-Schloss-Beziehungen ist, dass man immer in denselben ungesunden Beziehungsmustern sich immer mehr einschleift und da keinen Ausweg mehr sieht. Der Ausweg wäre, dass Sie erkennen, dass Sie weil sie den anderen lieben wollen und weil sie Angst haben, dass der Partner unzufrieden ist, wieder versuchen, ihm es recht zu machen, indem sie immer wieder dasselbe tun, und dadurch geschieht keine Änderung. Und der Ausweg wäre, anzusprechen, dass diese Beziehungskonstellation einfach ungesund ist und dass sie einfach auch als gleichwertige Partnerin, meistens ist es so, als gleichwertige Partnerin anerkannt sein wollen. Und wenn das gelingt, dann ist eine gute neue Beziehungskultur möglich, wo auch eine vertiefte Beziehung dann möglich ist. Das wünsche ich Ihnen, dass Sie auch den Mut haben, das anzusprechen und so auch eine Weiterentwicklung in der Beziehung Ihnen gelingt. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, Reinhard. Danke für diese interessanten Ausführungen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die Sendung Lebenshilfe, heute mit dem Thema Schlüssel-Schloss-Beziehungen mit Dr. Reinhard Pichler. Gerne können Sie eine CD dieser Sendung bestellen bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 01 710 70 72 oder Sie schicken uns eine E-Mail an die Adresse cd.dienst@radiomaria.at. Das war der Auftakt unserer Schwerpunktwoche, damit Beziehung gelingt. Die nächste Folge oder die Fortsetzung oder auch eine Folge in dieser Schwerpunktwoche hören Sie morgen, und zwar am Vormittag um 10 Uhr. Und da geht es um Kommunikation als Fundament jeder guten Beziehung. Zu diesem Thema sprechen Dr. Josef und Bärbel Weidmann. Ja, ich bedanke mich, dass Sie heute wieder mit dabei waren, und verabschiede mich an dieser Stelle von allen Zuhörern von Radio Maria Südtirol.